Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen. Und wer uns regelmässig zulässt, ist gut informiert über Politik, über Wirtschaft und teilweise sogar über Kultur. Und heute habe ich jemanden vis-à-vis bei mir am Mikrofon, wo der Journalismus pur repräsentiert. Er ist Chefredakteur von einer ganz grossen Zeitung. Er hat in letzter Zeit eine Rede von sich gemacht, indem er nicht nur Bücher geschrieben hat, sondern auch noch Film und Serien gemacht hat. Und er kennt sich aus in tollen wirtschaftlichen Themen. Er hat doktoriert, er ist Ökonom. Er heisst Arthur zum Vornamen und Ruthishauser zum Nachnamen. Und jetzt sage ich auch noch, er ist Chefredakteur von der Sonntagszeitung. Das ist die Zeitung, die in den TH-Konzern hineingehört. Herzlich willkommen, Arthur Ruthishauser.
Hallo zusammen.
Arthur, Chefredakteur von der Sonntagszeitung. Was bedeutet das?
Das bedeutet, man hat viel Verantwortung. Man hat eine grosse Zeitung, immer noch, auch heutzutage noch, wo viel Einfluss hat im Land. Und das heisst, man muss auch sehr gut aufpassen, was man dort drin publiziert. Und man kann sicher sehr viele interessante Themen anziehen.
Wie bist du Chefredakteur geworden? Das ist ja auch nicht so, dass man geboren wird als Chefredakteur. Und man muss irgendwie eine Ochsentour hinter sich bringen. Wie hat der Weg ausgesehen, bis du bei der Sonntagszeitung als Chefredakteur gelandet bist?
Also ich habe angefangen als Journalist mit einem Praktikum bei der Handelszeitung. Das hat dann auch dort hat dazu gehört, dass man noch hat dürfen einen Monat nach Brüssel gehen zum damaligen Büro von der Economie Suisse. Das hat mich sehr interessiert, weil ich bin damals sehr interessiert war für die EU. Das war gerade nachdem die EWR abgelehnt worden ist, was ich damals total bedauert habe. Und dann bin ich 3 Jahre lang bei der Handelszeitung geblieben. Dann bin ich 1 Jahr lang bei der Berner Zeitung gewesen. Nachher einige Jahre schon bei der Sonntagszeitung. Dort hatte ich das grosse Thema Swissair gehabt. Das war damals der wirklich grosse Skandal gewesen, was Wirtschaftsjournalismus anbetrifft. Das habe ich dort eng begleitet. Und dann bin ich weggegangen, bin ich zur Aargauer Zeitung, die hat damals eine Sonntagszeitung gegründet und dort konnte ich dabei sein. Das war wahrscheinlich eine der letzten grossen Zeitungsgründungen, die es noch gegeben hat in der Schweiz. Wirklich sehr spannend in der Zeit. Das war Schweiz am Sonntag, wo jetzt zur Schweiz am Wochenende geworden ist. Nachher bin ich zurück zum Tagi und dann irgendwann zur Sonntagszeitung als Chefredakteur vor etwa 10 Jahren.
Die Sonntagszeitungen, die hat es früher nicht gegeben, sondern am Samstag war fertig und der Sonntag war zeitungsfrei. Und wer war eigentlich der Erfinder von der Sonntagszeitung? Wer hat in der Schweiz die allererste Zeitung am Sonntag gebracht?
Ja gut, es hat natürlich in der Vergangenheit hat es immer Sonntagszeitungen gegeben. Nachher hat es eine Zeit lang die Tat gegeben, die ist am Sonntagabend einmal rausgekommen. Dann war es der Sonntagsblick, der gekommen ist. Und das war eigentlich getrieben von den Sportresultaten, weil am Samstag ist ja ein Haufen Sport. Sonst läuft ja nicht wahnsinnig viel am Samstag, aber ein Haufen Sport läuft am Samstag. Und dann ist der Sonntagsblick gekommen und hat dort eigentlich ein super Geschäftsmodell entdeckt. Und etwa 15 Jahre später, glaube ich, im 86 ist dann die Sonntagszeitung gekommen.
Also die Sonntagszeitung ist erst ein bisschen hintereingekommen. Also kann man sagen, ist denn übrigens der Schawinski noch bei der Tat gesehen, wo das gemacht worden ist?
Die Sonntagszeitung, nein, die ist, wo der Schawinski zu Tat gekommen ist, ist dann, das ist quasi nachdem, dass sie dort einen Relaunch gemacht haben und wo der Schawinski zu Tat gekommen ist, die ist am Sonntag, dann ist am Sonntag keine Zeitung rausgekommen.
Aber kann man sagen, eigentlich der Erfinder von der Sonntagszeitung in der Schweiz ist in dem Fall der Blick?
Eine Art, sicher von der modernen Sonntagszeitung, das kann man so sagen. Ja.
Welche Rolle spielt welche Sonntagszeitung heute noch? Also ihr macht beim TX-Konzern macht ihr eben die Sonntagszeitung, heisst sie, glaube ich, oder? Ja. Und dann gibt es den Sonntagsblick, gibt es ja auch noch, oder?
Es gibt den Sonntagsblick und es gibt die NZZ am Sonntag.
Okay, und dann gibt es eben noch das Wochenende von...
Ja gut, das ist eine Art, einfach eine Samstagsausgabe, eine Ausbaute, die von der AZ Media, also die CH Media, wie die jetzt heute heissen, die praktisch überall in der Schweiz, außer bei den grossen Städten sind, die machen am Samstag dafür eine grosse Ausgabe.
Jetzt ist ja die Leserschaft etwas ganz Wichtiges. Oder? Das hat damit zu tun, kommt man Werbung über oder kommt man keine Werbung über. Und von der Grösse her ist jetzt die Schweiz am Wochenende schon die meisten Leser hat, nämlich über 1 Million.
Ja, das ist einfach, also die haben etwa 1 Million, weil die zusammengeschaltet mit allen Regionalzeitungen, die es so gibt. Und die haben zusammen 1 Million Leser. Das ist aber keine Zeitung, die am Sonntag rauskommt. Am Sonntag sind wir die Grössten. Wir haben etwa 450'000 Leser. Das sind aber Leute, die separat die Sonntagszeitung abonniert haben. Und wir sind deutlich grösser als der Blick. Und auch grösser deutlich als die NZZ am Sonntag.
Ihr tut ja immer noch Papier produzieren. Das heisst, es kommt tatsächlich zu mir in Briefkasten. Ich habe den Kaffee rauslassen am Sonntagmorgen und kann die Zeitung umblättern. Wie lange ist das noch möglich? Und wann wird es so weit sein, dass ich muss mein Tablet führen oder auf ganz kleinem Format auf meinem Handy das anschauen?
Also mal vielleicht zuerst gesagt, auf dem Handy anschauen kann man das alles heute schon. Man schaut einfach auf der Tagi-Webseite oder auf der BZ-Webseite, das kann man machen. Dort findet man eigentlich einen grossen Teil der Inhalte der Sonntagszeitung. Jetzt Print-Ausgabe, ich denke, die nächsten 5 Jahre gibt es sicher noch. Wahrscheinlich die nächsten 10. Wie weit es denn das weitergeht, das weiß eigentlich niemand.
Also die Diskussion ist noch nicht da in den Direktionen oder in den Chefredaktionen bei euch, dass ihr nächstes Jahr das Papier vergessen müsst.
Nein, so weit ist es noch nicht. Die Druckmaschinen laufen noch. Es gibt immer wieder ein bisschen weniger Druckereien, aber wahrscheinlich wird die Sonntagsausgabe nicht die erste sein, die man einstellt.
Das Verlagswesen in der Schweiz ist ja interessanterweise zum Teil wenigstens ein Familienbusiness. Also wir haben CH Media, das ist die Familie Wanner zum Beispiel. Dann haben wir die ganze Blickgeschichte mit der Familie Ringier, die immer noch beteiligt ist. Und dann haben wir, bei euch ist es ja die Familie Konings, glaube ich, immer noch.
Konings Supino.
Und ja, Supino, genau. Ganz genau. Also ist das etwas, was in ganz Europa so ist, dass eigentlich Familien hinter diesen Sachen stecken?
An vielen Orten ist das nach wie vor so. Das kann man, glaube ich, so sagen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber es sind an vielen Orten sind es Familien, die dahinter stecken.
Die sind ja auch kotiert an der Börse.
Also jawohl, ja. Aber nur mit einem relativ kleinen Teil.
Also ist ein kleiner Teil, ein Grossteil ist immer noch bei der Familie?
Ja, der allergrößte Teil ist bei der Familie.
Und wie ist denn der Kontakt mit der Familie selber? Siehst du die abends? Redet ihr miteinander?
Ja, es ist der Verwaltungsratspräsident, Pietro Supino. Mit ihm habe ich häufig Kontakt. Und dann gibt es die anderen Familienmitglieder, die sieht man so einmal im Jahr.
Was denkst du, wenn die Kasse machen? Also, die haben ja zum Teil miteinander digitale Plattformen gegründet. Also eine ist die, wo gehört Ricardo rein und Tutti und weiss der Gucker was, alles gehört dort rein und alle Immos Kaup 24 und Autos Kaup 24 und dort geht man schon lange davon, dass die Familien gern etwa 3 Milliarden hätten dafür und dann ist das weg. Und früher haben ja die Zeitungen alle gelebt davon, dass ins Rad geschalten worden sind und der Journalismus ist mit dem bezahlt worden. Gibt das ein bisschen Bauchweh, wenn ihr seht, dass im Prinzip der ganz grosse Reibach, den die Eigentümer werden machen, eigentlich nicht mehr auf eurer Seite ist, sondern eher auf der Seite von diesen nicht-zeitungsdigitalen Plattformen?
Das gibt jetzt schon ein gewisses Bauchweh, das ist natürlich so. Ich meine, all die Plattformen die funktionieren auch ohne Zeitungen rundherum. Das ist einfach ein Zeichen der Zeit. Mit dem muss man leben. Es ist ja so, dass natürlich jetzt, wenn das digitale Modell sich durchsetzt, ist natürlich die Verteilung auch viel billiger. Oder? Also ich meine, das kostet dann nicht mehr so wahnsinnig viel, bis die Leute das auf dem Handy drauf haben, rein technisch gesehen. Also von dem her fällt ein grosser Teil der Kosten weg. Aber wie das in 10 Jahren aussehen wird, das weiß ich nicht.
Machst du dich zurück erinnern, wo noch Autoinserate in den Zeitungen drin waren? Oder wenn einer die Liegenschaft wollte anbieten, vermieten, hat er sie auch in die Zeitung gebracht?
Ja, selbstverständlich. Als ich bei der Sonntagszeitung geschafft habe, in den Nullerjahren, dort war es so, dass sich die Leser darüber beschwert haben, dass sie zu viel Papier im Briefkasten hatten, weil so viel Werbung drin gesteckt ist.
Arthur Rudishauser, Chefredakteur von der Sonntagszeitung bei Aktiv Radio am Mikrofon. Arthur, du bist Dr. Oeck, du bist Volkswirtschaftler. Du hast dich nach der Matur entschieden, du willst gerne in die Volkswirtschaft hineingehen, du willst gerne besser in die Wirtschaft hineingesehen. Wie ist das passiert?
Ja, mich hat eigentlich Journalismus immer interessiert. Ich kann nicht wählen, nach einem Ökonomiestudium zu einer Bank gehen oder so irgendetwas. Das hat mir nicht behagt. Vielleicht auch aus familiären Gründen. Mein Vater hat immer bei der Bank geschafft. Da habe ich das Gefühl, ich muss etwas anderes machen. Und darum hat mich das mit dem Journalismus viel mehr fasziniert. Ich hatte einen Lehrer damals, der Estrele, der ist bei der Schule bei uns, ist das der Wirtschaftslehrer gewesen. Er ist nachher ein berühmter Journalist geworden, ist eine Zeit lang Chefredakteur gewesen vom Tagesanzeiger. Und ich habe das eigentlich interessant gefunden, was der macht.
Wie ist denn der Übergang? Also du hast ein Studium gemacht und die meisten, die auch so ein Ökonomiestudium machen, die landen irgendwie entweder beim Bund oder bei einer Versicherung oder vielleicht sonst bei einer wirtschaftlichen, ökonomisch tätigen Firma. Wann ist der Moment denn wirklich gekommen, dass du hast auf die Tasten hauen?
Ja, das war es. Also nachdem dass ich mein Studium abgeschlossen habe, bin ich noch ein bisschen reisen. Und dann habe ich einen Job gesucht und dann habe ich zwei Möglichkeiten gehabt damals. Ich konnte zu einer Konjunkturforschungsstelle BAK in Basel gehen damals. Oder dann ist eben das gekommen, dass es ein Angebot gegeben hat, als Stagiaire einzusteigen bei dieser Handelszeitung, inklusive die Geschichte in Brüssel, die ich vorhin davon erzählt habe. Und das hat mich einfach mehr interessiert. Ich habe zwar halb so viel verdient, aber irgendwie habe ich es viel spannender gefunden.
Du bist auch bekannt eben als Mr. Swissair. Damals, da mögen sich viele noch daran erinnern, es hat mal ein Swissair gegeben und die Swissair ist nachher schlussendlich gegroundet und ist in der Swiss aufgegangen und die Swiss ist nachher plötzlich nicht mehr schweizerisch gewesen, sondern hat in Lufthansa-Konzern reingehört. Wann hast du dich angefangen mit dem Swissair Grounding beschäftigt oder hast du dich schon mit der Swissair beschäftigt, wo das anrüchig geworden ist, dass etwas könnte passieren?
Also ich habe das so richtig anfangen reingesehen, habe ich eigentlich etwa im 1999. Das war in der Zeit, als ich sogar noch bei der Berner Zeitung war. Ich habe ein paar Leute kennengelernt, weil ich viel über Tourismuskonzerne geschrieben habe. Und ich habe dort ein bisschen kennengelernt, was die Swissair sich da in Deutschland alles zusammengekauft hat, da Fluggesellschaften. Und man hat einfach gesehen, das ist alles marode. Und irgendwann bin ich all diesen Firmen angegangen und habe in den Zeitungen damals gesucht, in Frankreich und in Brüssel und überall, was die eigentlich für Abschlüsse haben. Die einzelnen Gesellschaften, die hat man dann gefunden. Ich habe es zusammengezählt und ich bin nicht aufs Gleiche gekommen, wie die Swissair selber rausgegeben hat. Und dann habe ich angefangen zu merken, wie die das verstecken. Und dann habe ich gedacht, dass da ist etwas faul.
Das war damals gesehen, Bruckiser beispielsweise.
Ja.
Ein Mann, den man aufgeschaut hat, wo man gesagt hat, das ist jetzt einer von denen, sagen wir, 10 Leistungsträger in der Schweiz, die eine Firma führen, wo man nur stolz sein kann. Wie ist das eingefahren damals bei dir, wo du gemerkt hast, das sind eigentlich ziemliche Logipfupfs da drin?
Ja, ich habe schon gestaunt, oder? Also es hat so zwei Schlüsselmomente gegeben. Der eine war, dass sie haben dann aber an einem gewissen Zeitpunkt haben sie angefangen, einen Teil von der Pensionskasse in die Bilanz hineinzuwürgen. Und das hat für mich gezeigt, also wenn man solche Geschichten noch anfangen muss, damit die Bilanz noch einigermaßen links und rechts aufgeht, dann nachher ist irgendetwas nicht mehr gut. Und der zweite Punkt war, ich habe dann den Herrn Bruckiser mal an einer Pressekonferenz gefragt, wo man eigentlich den Verlust von der Sabena bei seinem Konzern sieht. Und dann hat er mir wörtlich Folgendes gesagt, vor dem Publikum, ja, der ist auch irgendwie da drin verwurstet. Und dann ist das Vertrauen bei mir weg, die ganze Buchhaltung von dieser Firma.
Machst du dich an das Grounding erinnern, an den Tag, wo der wirklich gegroundet ist worden, letztendlich?
Ja,
und da bist du gar nicht so wahnsinnig erstaunt gewesen, als das passiert ist?
Nein, das bin ich nicht unbedingt. Gut, man hat natürlich schon gedacht, dass jetzt da die haben ja behauptet, Banken haben ja behauptet, wir haben einen Deal und so, und dass man jetzt das nicht macht. Aber es hat sich ja dann relativ schnell mal gezeigt, dass Geld eben doch nicht fließt und dass irgendwelche Banken einem helfen, wenn das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Ich glaube, die Illusion, die kann man sich abschminken und dementsprechend ist es dann auch ein bisschen so rausgekommen. Ja.
Warum ist die Swissair zur Swiss geworden? Und warum ist die Swiss letztendlich bei der Lufthansa gelandet?
Ja, es hat so einen Punkt gegeben. Man hat dann gesagt, okay, man muss eine Art Auffanggesellschaft machen, weil die haben dermassen viele Verpflichtungen im Ausland gehabt, dass wenn man einfach die Swissair aufpäppelt hätte mit dem Staatsgeld, das wahrscheinlich alle zusammen einfach gegen die geklagt hätte, bis das Geld wieder draußen gewesen wäre. Darum hat man die Swiss gemacht, wo ja eigentlich die alte Grosse war. Und dann hat man aber den grossen Fehler gemacht und das ist dann interessanterweise ja zurückgegangen auf Kreise rund um die CS-Summe, Rainer E. Gut und andere. Die hat man einfach viel zu gross gemacht. Und dass die Schweiz so eine grosse Fluggesellschaft nicht mehr selber stemmen kann, vor allem nicht in dieser Zeit, was die war, das ist ja gerade nach dem 11. September gewesen. Flugverkehr ist am Boden gelegen. Die haben einfach nur Geld verloren. Und irgendwann haben sie den Anschluss an einen grösseren gebraucht.
Also es ist nicht too big to fail, sondern das ist jetzt big and fail gewesen in dem Fall.
Das ist big and fail gewesen. Und ich meine, das Intelligenteste, was sie dann gemacht haben, ehrlicherweise gesagt, selbst wenn es wehtut, ist, dass am Schluss die ganze Geschichte Lufthansa gegeben hat. Seitdem funktioniert sie
auch. Es ist ja auch, glaube ich, Problematik gewesen, dass eigentlich die Landerechte in Frage gestanden sind bei der Swiss damals. Und das ist die Star Alliance, ist das gewesen. Und die Lufthansa hat die alle gehabt. Und wo die Swiss übergekommen ist, sind sofort die Landerechte alle gegeben worden.
Das mag ich mich so nicht erinnern. Was ich allerdings weiss, ist eben halt, hat einer von der profitabelsten Märkte, die haben, ist schlussendlich, das sind die Flüge zwischen der Schweiz und Deutschland, das sind Businessflüge. Die sind in dieser Zeit damals auf jeden Fall sehr häufig gewesen. Die sind auch jetzt noch wichtig, aber damals extrem wichtig gewesen. Und wenn man dort im Prinzip Konkurrenz wegbringt, was natürlich auch vielen Destinationen so gewesen ist, dann bringt man natürlich plötzlich viel, viel mehr Geld rein. Und das ist sicher einer der Haupttreiber gewesen.
Also es war die Swissair, die leider nicht mehr Schweizer ist heute, sondern der Lufthansa gehört. Und man sieht ja eigentlich in Deutschland, die Lufthansa mit ihrer eigenen Gesellschaft hat ständig Ärger. Entweder streiken sie am Boden, oder sie streiken in der Luft, oder sie streiken irgendwann im Tower. Es wird fast immer passiert, irgendetwas. Also die Schwierigkeiten sind riesengroß. Und mit der Swiss haben sie relativ wenig Lampen und verdienen mega viel.
So ist das. Und ich meine, dass das aus der Schweizer Sicht so aussieht, das ist Schweizer Dummheit gewesen, oder? Man hätte das anders können haben. Man hätte auch die Lufthansa können kaufen, die Swissair hätte ich können kaufen für relativ wenig Geld eine Zeit lang. Aber nein, sie haben irgendwelche kleine Gesellschaften in der ganzen Welt zusammengekauft, die einen Haufen Geld verloren haben. Also dort ist wirklich, also das ist ein Missmanagement gewesen, wo jetzt seinesgleichen gesucht hat. Wir haben sie jetzt gefunden mit der Credit Suisse.
Du gibst mir das Stichwort. Du hast geschrieben, interessant, dass man die Herren so lange hat gewähren lassen. Und da sind wir jetzt bei der Credit Suisse gelandet, was es ja auch nicht mehr gibt. Und ist das ein ähnlicher Fall? Ist die Swissair und die Credit Suisse auf eine Art vergleichbar?
Ja, es hat viele Parallelen. Es sind zum Teil die gleichen Leute. Also ein Rainer E. Guth ist wichtig gewesen, ein Lukas Müllermann ist wichtig gewesen, dort um die Geschichte herum, rund um die Swiss herum. Man hat eine Überexpansion gemacht. Man hat im Ausland Gesellschaften zugekauft, die einfach viel zu gross sind und nachher nicht mehr kontrollierbar sind. Für die Swiss war das rundum, also in den Ländern rundum hat man das probiert. Das war der Unterschied gewesen. Bei der Credit Suisse waren es vor allem die Zukäufe, die es gemacht haben in Amerika, die es einfach nie haben kontrollieren konnten. Und das ist zum Milliardengrab geworden. Und an dem sind sie zum Schluss eigentlich untergegangen.
Ist Credit Suisse ein Fall, wo man mit ein bisschen heranschauen kann? Sei es von wem auch immer, sei es von der Politik, sei es von der FINMA oder sei es sogar noch von den Verwaltungsräten, die eigentlich in der Pflicht stehen, hat es einen Punkt gegeben, wo man die noch hätte retten können?
Es hat mehrere Punkte gegeben, wo man sie hätte retten und in eine andere Richtung bringen. Das war sicher gewesen, in den Nullerjahren, wo sie ja schon mal sehr nahe am Abgrund waren. Dort hat es dann noch quasi ein Revival gegeben unter dem Grübel. Und dann ist dann aber wieder ein Investmentbanker-Chef geworden und der hat das Ganze in eine völlig falsche Richtung getrieben. Dann hat es sicher später, im Jahr 2015, hat man einen grossen Fehler gemacht. Man hat Tichantia als Konzernchef geholt, der eigentlich vom Bankenwesen nichts verstanden hat. Man hat einen Verwaltungsratspräsident gehabt, der Urs Rohner, der auch von der Bank nichts verstanden hat. Das war ein Anwalt gewesen. Und dementsprechend ist die Firma völlig verkehrt geführt worden. Ich meine, das ist wirklich, das hat auch vielen wehgetan, die aus dem Geschäft gekommen sind. Dort hätte man wahrscheinlich können alles umreißen. Dann FINMA selber hätte sicher an verschiedenen Orten viel härter können eingreifen können. Davon bin ich überzeugt. Ich meine, die Bank, das ist jetzt rausgekommen mit dem Puck-Bericht auch nochmal, bestätigt dort drinnen und man sieht, die haben Geldwäschereinormen nicht eingehalten, die haben viel zu hohe Risiken sind eingegangen. Also es haben alle Sünden begangen, die man eigentlich könnte begehen. Man hat dann noch extra irgendwelche Schlünke gefunden, damit die haben können die bestehenden Gesetze und Regulierungen umgehen. Also da hat es einen ganzen Haufen Moment gegeben, wo man hätte können eingreifen konnte. Und ich glaube, im Jahr 2020 ist sicher noch mal eine grosse Möglichkeit gekommen. Dort hat es ja schon mal einen Plan gegeben zur Fusion mit der UBS. Das wäre damals für die Credit Suisse sicher ein viel besserer Deal gewesen und vor allem für ihre Aktionäre als das, was am Schluss rausgekommen ist. für die Schweiz wäre es auch nicht gut gewesen. Das könnte man vielleicht auch sagen.
Also das Ganze ist eine personelle Frage letztendlich. Also falsche Leute am falschen Platz, die die Fähigkeiten gar nicht haben. Da ist etwas, was mich interessant dunkt und was fast nie kolportiert wird. Da geht es um die Person von Severin Schwan. Der Severin Schwan war Roche-Chef, immer noch dabei bei der Roche. Übrigens macht ja die Firma auch nicht die beste Fallen aktuell. Und er war zuständig im Verwaltungsrat Personelles. Also er war mitbeteiligt an der Auswahl des Personal und hat sich aber für ihn gut, oder, relativ kurz vor der absoluten Blöße von der Credit Suisse verabschiedet aus dem Verwaltungsrat, hat mitgeholfen, den Haufen zu hinterlassen. Wieso kommt der Severin Schwan eigentlich in diesen ganzen personellen Diskussionen nicht vor?
Ich meine, der Severin Schwan ist reingekommen, wenn ich mich nicht täusche, im 2014. Das war zu einem Zeitpunkt, wo er eigentlich noch nicht bei der Auswahl von Tietje und Tia unterwegs war. Das ist vielleicht zu seiner Entlastung zu sagen. Oder? Also dort kann man ihn nicht dafür verantwortlich machen. Nachher dann war er allerdings verantwortlich für die Berufungen, die es gegeben hat. Das stimmt. Auch für die Flops, die es gemacht haben. Also, ich meine, die haben ja in der Pandemiezeit haben sie einen neuen Verwaltungsratspräsidenten reingeholt, der es ein halbes Jahr später wieder ausrühren musste. Also es ist ein personeller Flop am anderen gekommen. Ich glaube aber, es ist nicht einmal nur die personellen Flops, und das betrifft auch die anderen. Ich meine, die sind informiert worden von der FINMA, was alles läuft. Es gibt all die Briefe, die findet man jetzt teilweise in diesen PUC-Untersuchungsberichten oder sonstigen Gerichtsdokumenten. Die haben alles gewusst und nichts gemacht. Da bin ich absolut einverstanden.
Kommt das Thema in deinem Buch, in deinem Film, in deiner Serie Game Over, kommt das vor, die personelle Geschichte vom Verwaltungsrat und von den Personen, die am falschen Ort das Falsche hergesetzt sind worden?
Ja, die kommt vor. Also die Geschichte mit dem, also im Buch kommt sowieso ein bisschen alles vor. Das ist wirklich recht ausführlich eigentlich beschrieben, sehr detailliert, wer wie wo dort angebracht worden ist. Was sicher auch ist, ist die Frage von der Verantwortlichkeit. Die thematisieren wir gross. Das ist auch, das ist interessant. Wir fangen ja mit der Chiasso-Affäre an und haben viel mit dem damaligen Staatsanwalt geredet, mit dem Bernasconi. Und der sagt dann auch im Film, also das geht eigentlich nicht, dass die nicht drankommen, das geht nicht, dass die nicht wenigstens in einer Untersuchung gegen die Leute angestrengt wird. Es sagt im Film sogar, dass Sergio Ermotti sagt, das kann doch nicht sein, dass eine Bank untergeht und es ist einfach keiner verantwortlich, weder Verwaltungsrat, noch Geschäftsleitung, noch FINMA, noch sonst irgendjemand. Also das ist schon ein grosses Thema und ich glaube, das ist auch das, was die Leute aufregt.
Die Aktionäre haben ja sozusagen alles verloren. Und da gibt es aber solche, die noch wirklich alles verloren haben. Das sind die sogenannten Eigentümer von den AT1s. Das ist eine Art Gokobonds, die gehalten worden sind durch grosse Investoren. Die sind auch gut verzinst worden. Aber dort in dem legendären Oben ist bekannt gegeben worden, dass nicht nur eine Fusion stattfindet zwischen der UBS und der CS, sondern dass die AT1s eigentlich zu null abgeschrieben werden. Es geht dort etwa um 16 oder 17 Milliarden Dollar. Und das steht ja eigentlich immer noch in der Luft irgendwann. Also das könnte noch eine Retourkutsche geben in die Schweiz.
Ja, das ist durchaus eine Möglichkeit, weil ich meine, die FINMA hat die abgeschrieben auf null. Also die hat die Jahre nicht gegeben, dass man das machen muss. Es ist gedeckt worden mit Notrecht vom Bund. Also da hat man Notrecht angewendet, um Leute zu enteignen. Und über 16 Milliarden. Man kann sagen, vielleicht sind es auch nur 4 Milliarden gewesen oder 5, je nachdem, was für einen Aktienkurs, also einen Obligationenkurs, das man da nimmt. Oder? Die sind da am Freitag vor dem Wochenende höchstens noch die Hälfte wert gewesen, oder zum Teil noch ein Viertel. Also dort ist ein Haufen Wert auf jeden Fall vernichtet worden. Und dass sich die Leute, die das haben müssen erleben, nicht gefallen lassen, ist ja irgendwo logisch.
Game Over heisst dein Buch, Game Over heisst der Film und Game Over heisst auch die Serie, wo auf den Fernseher, auf welchen Fernsehsender kann man das schauen?
Es wird kommen in einem Monat, zwei. Also wenn das Kino-Saison vorbei ist, kommt das bei Pro7 auf ihrem Bezahlkanal.
Also das kann nicht einfach jeder schauen, sondern nur der, der dort Mitglied
der
ist.
Der, der dort Mitglied ist und zahlt. Das ist halt bezahlt. Wir sind nicht SRG, oder? Sondern man muss dann dort, das ist bezahlt, da muss man zahlen dafür.
Der Film selber, kann man ihn auch abladen irgendwann, oder läuft er ausschließlich in den Kinos im Moment?
Der läuft ausschließlich in den Kinos.
Ihr habt, glaube ich, über 50'000 Zuschauer aktuell. Und das ist schon recht beachtlich. Es ist schon ein Thema, das nicht jetzt jeden interessiert. Oder? Es ist ein wirtschaftliches Thema. Jeder, der vielleicht blockt ist worden jetzt von der UBS, weil die Hypothekarzinsen ein bisschen auf sind und die UBS dann gesagt hat, ich muss jetzt mehr Margen haben, damit ich die CS kann verdauen kann, die können das vielleicht schauen, weil es ihnen interessiert. Aber letztendlich ist das ein Thema, das nicht für die breite Masse ist. Und trotzdem haben wir jetzt schon 50'000 Leute in die Kino geholt.
Ja, mich erstaunt das nicht so wahnsinnig. Oder? Ich meine, das ist ja der Vorteil an der heutigen Zeit. Man sieht auf der Webseite, was läuft, was interessiert die Leute. Und Artikel über Credit Suisse, über den Untergang und über alles, was gelaufen ist, dort rundherum, haben unglaublich gut performt. Also von dem her gibt es ein Publikumsinteresse, das gross ist. Und das geht über die Betroffenen aus. Ich meine, es haben aber auch einen Haufen Leute natürlich nur schon mal bei der Credit Suisse geschafft. Oder haben irgendwann mal bei denen geschafft. Und jeder hat mit denen zu tun gehabt. Und ich glaube, was den Leuten wirklich auf den Geist gegangen ist, sind natürlich die hohen Löhne von diesen Herren, wo da auch immer wieder das Diskussionsthema gewesen sind. Und ich meine, wenn jemand so viel Geld verdient und dann so einen grossen Verlust verursacht, wie die das gemacht haben, dann nachher gibt es einen gewissen Volkszorn. Und das hat natürlich die Leute ins Kino drüber.
Du bist ja ein Journalist, du bist ein Autor, du schreibst Bücher und du schreibst Artikel und Editorials. Du bist ja weder ein Filmemacher noch ein Serienhersteller. Habt ihr irgendwie das miteinander koordiniert? Hast du dein Buch so geschrieben, dass man nachher auch einen Film daraus machen kann? Oder ist das gar noch nicht bekannt gewesen? Hast du das Buch geschrieben und dann hat man versucht, aus diesem Buch eben den Film zu machen?
Nein, es war ein bisschen umgekehrt. Man ist eigentlich ist jemand bei uns im Konzern auf mich zugekommen, ob es eigentlich das etwas wäre, einen Film versuchen, aus dieser ganzen Credit Suisse-Geschichte zu machen. Das habe ich natürlich gerade spannend gefunden. Ich habe nicht so gerade gedacht, dass sich das wirklich realisieren lässt. Das war dann nachher für mich ein bisschen überraschend gewesen. Man hat dann gemerkt, wo dass man könnte vielleicht eine Finanzierung herholen könnte. Das war ein spannender Prozess gewesen. Und dann ist aufgrund von der Recherche hat dann der Regisseur, der Simon Helbling, der hat dann angefangen, ein Drehbuch machen. Und wir sind an die verschiedenen Drehorten zusammengegangen. Und am Schluss, was dann darum gegangen ist, dass man den Kinofilm daraus macht, habe ich dann auch gesehen, dass man sehr viel vereinfachen muss, dass man viele Sachen weglassen muss. Und dann habe ich gedacht, man könnte eigentlich mit genug Material zum Buch machen. Dann ist die Buchidee entstanden am Schluss.
Also der Film ist eigentlich vor dem Buch gesehen?
Die Serie eigentlich, ganz genau gesagt.
Okay, also
eigentlich auf die Serie ist halt etwa doppelt so viel Material, wie im Kinofilm dann kommt.
Und wie viele Einheiten sind das in dieser Serie?
Das sind vier.
Also vier obenfüllende
Filmteile? Das ist viermal.
Filmteil.
Nein, das ist viermal eine knappe Stunde.
Vier Stunden und Kino etwa anderthalb, zwei Stunden?
Ist zwischen anderthalb und zwei Stunden,
ja. Also es ist interessant, also oft ist es ja eigentlich umgekehrt. Oder? Zuerst ist ein Buch da, irgendjemand liest das und sagt, das ist eigentlich ein Stoff, den man gut könnte verfilmen. Aber eigentlich ist die Serie zuerst da gestanden und man hat bei dir einfach dein Wissen anzapfen, was du gesammelt hast über den Fall.
Ja, und ich habe dann einfach gefunden, eigentlich wäre es spannend, wenn man es wirklich könnte auch nochmal ausführlich bringen könnte. Da kann man auch ein bisschen problemloser Sachen weglassen. Das ist dann auch immer ein Prozess, wenn man muss Sachen weglassen in einem Film und das muss man dann haufen, oder? Das tut ein bisschen weh. Und das ist mir dann einfacher gefallen, als ich dachte, okay, jetzt mache ich noch ein Buch dazu, wo dann das alles im Detail noch erklärt wird, was da im Film vielleicht, weil es halt zu kompliziert ist, nicht vorkommt.
Könnte es sein, dass es wieder mal ein Thema gibt, das ähnlich gelagert ist, wo du sagst, das könnte man eigentlich wieder machen? Also, könnte man das eigentlich produzieren?
Ja, ich meine, schlussendlich, also gut, es braucht zuerst wieder so einen Skandal. Also ich meine, es muss ja dann schon eine gewisse Flughöhe haben, dass es interessant ist. Es braucht interessante Personen, es braucht Skandale rundherum schlussendlich, sonst interessiert es ja niemand. Und das wird es wahrscheinlich schon wieder geben in der Schweiz.
Wie hast du deine Zeit aufgeteilt als Chefredakteur der Sonntagszeitung und Filmemacher und Serienmacher und Buchautor?
Ja, die meiste Zeit oder der meiste Teil von der ganzen Sache war dann schon so gewesen, dass ich einfach Anfangswoche habe ich eigentlich an dem Film geschafft und gegen Ende Woche dann für die Zeitung. Aber ich bin auch angewiesen auf meine beiden Stellvertreter auf jeden Fall, dass das überhaupt gegangen ist.
Eben, Sonntagszeitung ist nicht so, dass man am Samstag einfach hersitzt und eine Zeitung produziert.
Nein, also, und wenn man etwas will, dass das ein bisschen klopft und dass sich die Leute interessiert, dann muss man schon eine Woche lang darauf einschaffen. Das hat sich natürlich zum Teil ein bisschen überschnitten. Es hat viele Sachen gegeben, die wir herausgefunden haben im Zuge der Recherche für den Film, wo dann auch ein Artikel hergeht, wo ich auch gewusst habe, das wird im Buchbericht drinstehen. Darum ist es eigentlich Zeit, dass wir das schon voranbringen. Das hat in dem Sinne auch gewisse Synergie gegeben.
Hast du gewusst, was im Buchbericht drinstehen, bevor die Anfänger das gewusst haben? Hast du gewisse Einsichten gehabt?
Ja, es ist so, oder? Ich habe natürlich mit der Zeit dann schon gemerkt, wo das die angefangen haben zu grübeln. Irgendwann habe ich gemerkt, was eigentlich könnte herum sein. Ich habe wahrscheinlich die gleichen Dokumente gesucht wie die. Und ja, dann sieht man ja dann schon etwas, was ungefähr in diesem Buchbericht rein könnte stehen.
Zwei spezielle Punkte dort bei der Credit Suisse und Game Over, das war die Greensill-Affäre und Archegos Capital. Die zwei, die sind ja auch publik geworden, die hat man auch immer wieder darüber geredet. Und das schon gesehen, bevor es getatscht hat, hat man ja schon gehört, was da für Mega-Abschreiber notwendig sind. Kann man da eigentlich schon nicht mehr davon reden, von Dummheit, sondern schon richtig, dass es schon fast ein bisschen Verbrecher ist, so etwas überhaupt einzugehen?
Ja, also es ist ein bisschen eine Paarung von allem. Oder? Also erstens mal, es ist sowohl der, der in der Greensill steckt, also der Lex Greensill, und der, der hinter Archegos steckt, das sind Kriminelle. Das ist klar. Die sind auch verurteilt und von dem her mal Kriminalität ist gegeben. Dann nachher, was, sagen wir mal, kriminell bzw. einfach nicht dem Gesetz entsprechend war, ist die Art und Weise, wie die Credit Suisse mit so Kunden umgegangen ist. Da gibt es Gesetze dafür, wie man das machen muss, Know Your Customer regeln und wirklich abklären, woher kommt das Geld. Das ist eigentlich aus der Geldwäscherei-Regel gibt es das. Es gibt interne Regeln, die haben es alle zusammen verletzt. Also von dem her ist das alles nicht gesetzeskonform gewesen, das kann man sicher sagen.
Was hätte man dort anders machen müssen? Also das ist ja, dort ist es ja nicht um 5 Franken gegangen, oder? Dort ist es eigentlich um Hunderte von Millionen oder Milliarden zuletzt gegangen. Wieso kann so etwas überhaupt passieren? Also das ist ja dermassen eine grosse Summe, die hier im Spiel ist, dass man als Verwaltungsrat ja nicht sagen kann, ich habe von nichts gewusst.
Also das ist wirklich ein interessanter Teil von dem Ganzen. Und zwar ist das, zum Teil hat man das auch in den Untersuchungsberichten gesehen, die es selber auch zum Teil erstellt haben. Bei Archegos haben sie einen gemacht, der war recht offen gewesen. Und dort drin hat man dann können sehen, dass innerhalb der Bank eigentlich immer gewarnt worden ist, man soll das nicht machen. All die Leute, die Funktionen gehabt haben, oder ein Teil von den Leuten, die Funktionen gehabt haben, die hätten müssen überwachen, die haben das gemacht, die haben gewarnt, die haben sogar gegen Uhr gewarnt. Und niemand hat die ernst genommen. Die haben alle zusammen den schnellen Dollar gesucht. Das ist in einem Teil des Investmentbanking passiert. Und das andere ist beim Asset Management passiert. Dort sind einfach Leute rum, die nichts anderes als an den Bonus gedacht haben. Und 2 Jahre später sind die weg und die wurden nie wieder gesehen.
Leute, die heute bei der UBS sind oder bei der UBS sind gesehen, die leiden nach meinen Informationen, die ich habe. Also, ich habe viel in meinem Freundeskreis, wo wir sagen, eigentlich schon bevor die Fusion stattgefunden hat, wo man gespürt hat, es passiert irgendetwas, sind plötzlich die Margensituationen aufgegangen. Also wenn man jetzt eine Saron-Hypothek hat beispielsweise, oder, dann hat man ja den zugrundliegenden Saron-Zins und dann kommt eine Marge oben drauf. Oder? Und jetzt hat man langjährige Margen gehabt im Libor-Bereich und plötzlich ist die UBS gekommen und gesagt, wir müssen unsere Margen verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. Unglaublich, oder? Also man hat Wagenräder gestaunt und gesagt, wie ist so etwas möglich, warum? Und die Antwort ist eigentlich oft gewesen, es ist jetzt einfach so, wir brauchen das, wir brauchen die Mittel von euch und sonst musst du halt die Bank wechseln. Und das ist nicht nur einem passiert, jetzt in meinem Umkreis, ich weiß nicht, ob ich auf die ganze Schweiz schliessen kann, aber es ist etwas passiert, wo eigentlich den Wettbewerb tangiert. Ich bin der Meinung jetzt, dass der Wettbewerb durch die Integration von der Credit Suisse in die UBS massiv handicapiert ist und ich habe nicht mehr die Masse, die Manipuliermasse, wo ich von einer Bank zur anderen gehen kann und kann sagen, wie sieht das bei euch aus und der Wettbewerb spielt nicht mehr. Was ist da deine Erfahrung? Hast du da auch in die richtigen Sachen gehört? Ist das eigentlich so, wie es halt jetzt ist, oder ist das ein bisschen unfair, was da läuft?
Ja, es ist natürlich so. Ich meine, durch das, dass es eine Notfusion ist, hat man ja all die wettbewerbsrechtlichen Bedenken können überspielen. Also das ist eigentlich ausgeschaltet worden, das Wettbewerbsrecht. Und man hat die Fusion gemacht und gesagt, das braucht es jetzt einfach, weil sonst, wenn wir die Fusion nicht machen, dann geht die CS unter und dann haben wir ein riesen Chaos in der Schweiz. Das ist der Grund, wieso das überhaupt dazu kommen konnte, so wie das jetzt gelaufen ist. Und dann das andere, man hat dann auch gesehen, es hat einen Bericht gegeben von der Wettbewerbskommission und den hat man schon gesehen. Also an verschiedenen Orten spielt die Konkurrenz nicht mehr wie voran. Und dann ist irgendwo klar, also wenn da nicht irgendein Regulator eingreift, dann maximieren die ihr Geschäft.
Und das Schlimme ist, dass sie die anderen Banken zum Teil hinterher ziehen. Sie sagen ja, also, wenn jetzt hier eine Hypothek X kostet bei der UBS, dann machen wir einfach X minus 0,1, oder? Und dann wird eben alles teurer für alle.
So ist es, das führt mich zurück zu meinem Volkswirtschaftsstudium. So ist es natürlich, wenn vor allem wenn der zweitgrößte Konkurrent aus dem Rennen ist, dann nachher, dass das auf die Preise nichts ausmacht, das wäre entgegen allem.
Das wäre doch vielleicht noch mal etwas, was man auch machen könnte, recherchieren allenfalls, oder? Dass man würde im Prinzip Geschädigte suchen. Also habe ich ein Schlusszeichen Geschädigte, die sagen, jawohl, mir ist das passiert tatsächlich. Und ist die Wettbewerbssituation eigentlich noch gegeben oder ist sie schlichtweg nicht mehr gegeben?
Es ist eben so, dass die Wettbewerbssituation nicht mehr so gut gibt. Und das ist etwas, was ich eigentlich noch fast das Schlimmste finde im Ganzen. Die Leute haben Angst vor der UBS. Keiner macht das Maul auf. Meine, das haben wir ja alle zusammen schon x-mal probiert, oder? Aber dass mal einer ansteht und sagt, wir haben es erhöht und das zeigt so viel und das ist es, das passiert fast nicht. Das sind ein paar einzelne anekdotische Beispiele, die man da findet. Weil die haben alle Angst, dass sie nachher keinen Kredit mehr haben.
Eben, also wenn man noch Kunde ist bei der UBS, ist die Gefahr gross, dass man, wenn man die Fist reklamiert, dass man noch mehr drankommt. Also nochmal, ich muss jetzt das wiederholen, dass sie meine persönlichen Eindrücke, dass sie überhaupt nicht Eindrücke, die ich irgendwie kann belegen oder recherchiert sind, sondern das sind Stammtischgespräche, aber es sind doch interessante Stammtischgespräche.
Ja, und ich glaube, es wird schon etwas dran sein. Also es ist die Frage, wie schlimm ist es, wie gravierend ist es? Und ich meine, das ist die einzige Hoffnung, die man da in dieser Beziehung hat, dass wenn sie es zu sehr übertreiben, dann verlieren sie einfach einen Teil vom Schweizer Geschäft. Und das wollen sie wahrscheinlich auch nicht.
Das Interessante ist ja, dass die Aktie tümpelt. Die hat einen riesen Gump gemacht und ist langsam zurückgekommen. Was ist dort das Problem? Vermutet man, dass die UBS tatsächlich starke Fesseln angelegt bekommt in der Schweiz? Dass plötzlich die Eigenkapitalvorschriften massiv gesteigert werden? Oder hat man Angst, dass da eben im Ausland noch irgendetwas passiert?
Ja, es sind wahrscheinlich zwei Sachen. Also, das eine ist sicher, dass jetzt Bestrebungen gibt, dass 20 Milliarden mehr Eigenkapital brauchen. Das ist ein Punkt, der sicher auf dem Aktienkurs lastet. Das thematisiert die UBS selber und Sergio Amotti ganz gross und sagt, das sei eigentlich etwas sehr Negatives, was die Schweiz macht mit ihnen. Er sei unfair und alles. Er hat sehr viele Argumente, die er da bringt, wieso das keine gute Idee ist. Von ihm aus gesehen stimmt das, aus Sicht vom Bund stimmt das natürlich nicht. Aber der zweite Punkt ist natürlich auch noch, es gibt eine gewisse Unsicherheit, ob die UBS dann, wenn sie zusammenfusioniert ist, tatsächlich so viel Geld bringt, wie man sich das gedacht hat. Weil bis jetzt verdienen sie eigentlich für die Grösse viel zu wenig.
Wenn man denkt, dass Warren Buffett irgendein Vermögen hat von 100 bis 200 Milliarden und die UBS will nicht einmal 20 Milliarden Eigenkapital öffnen, dann ist ja das fast ein bisschen lachhaft.
Ja, es ist natürlich so, oder? Die haben sowohl die UBS wie die CS früher sind mit sehr wenig Eigenkapital gefahren. Das war eines der grossen Probleme, dass sie eigentlich nur etwa 3-4% Eigenkapital hatten, wenn man die Bilanz angeschaut hat. Viel weniger als jedes normale Unternehmen hat. Das mag gehen, wenn sie keine Risiken haben, aber so wie die das Risiko gefahren sind, ist bei beiden Banken ist das eigentlich schon ein paar Mal zum Thema geworden, dass das sehr knapp ist. Und jetzt bedeutet das natürlich schon, dass ein, so ein relativ grosser Prozentsatz mehr Eigenkapital dazukommt. Also etwa 20% macht dann das aus, was jetzt die alles aufbauen müssen. Auf der anderen Seite haben sie 20 Milliarden Gewinn gemacht bei dieser Fusion. Nur schon durch das, dass die CS so billig bekommen haben. Also, mir scheint es ein bisschen Jammer auf höherem Niveau.
Wie siehst du es eben wegen den 81s, also wegen den Coco-Bonds, die auf Null abgeschrieben worden sind? Da wird jetzt in den USA und diversen Ländern hat man Vermutung, dass das geklagt wird, dass das UBS oder CS oder die Eidgenossenschaft oder wer auch immer eingeklagt wird. Wie gross schaust du diese Chancen an und wen muss man eigentlich einklagen? Wer ist eigentlich der Richtige?
Also, wer der Richtige ist, das wissen die Anwälte. Aber es gibt irgendwie zwei Arten von Klagen. Die einen gehen auf die Eidgenossenschaft los. Die sagen, weil es eben das Notrecht gegeben hat und wir die Enteignung durchgeführt haben. Das sind die einen. Und die anderen, die sagen, wir sind belogen worden vom damaligen CS-Management und haben darum die 81s ganz am Schluss noch gekauft oder nicht verkauft im letzten Moment. Und die gehen eigentlich auf das alte Management los, was im über zwei Ecken herum dann eigentlich bedeuten würde, wenn die durchkommen, müsste die UBS zahlen. Wie das alles ausgeht, weiss ich nicht. Mir scheint die Argumentation, die es bringt, dass am Schluss gelogen worden ist, vom CS-Management her, das scheint mir plausibel. Also, man kann das sehen, man weiss, was ist passiert, man weiss, was Fakten gewesen sind und man weiss, was gesagt worden ist. Und das ist einfach nicht das Gleiche. Und jetzt wird es wahrscheinlich noch darum gehen, wer hat genau wie viel gewusst und wie verbindlich sind die Aussagen gewesen. Aber dort finde ich, rein von der Sache her, wird irgendwann dann schon klargestellt werden, dass dort Blödsinn erzählt worden ist. Und ob dann das zu einer Geldforderung führt, das nehme ich jetzt mal an. Aber wissen wir das
also nicht. CS ist ja einfusioniert in die UBS, wenn ich das richtig verstehe. Und bei einer Fusion gelten Rechte und Pflichten werden übernommen.
Genau.
Das heisst, auch wenn CS an und für sich als Firma untergegangen ist, lebt sie im Körper von der UBS weiter.
Ja.
Damit, wenn Pflichten von der CS noch vorhanden wären, müsste jetzt nach meiner Logik eigentlich die UBS, wo der Körper CS integriert hat bei sich, müsste eigentlich haften. Auch wenn Notrecht gemacht worden ist und das auf Null abgeschrieben worden ist, dann könnte meines Erachtens jetzt allenfalls die UBS Regress auf die Eigenossenschaft ziehen, nachher wieder, indem sie sagt, wir haben ja euch gesagt, wir kaufen CS nur oder wir integrieren sie nur, wenn die Dinger auf Null abgeschrieben sind. Oder? Und wenn sie das gemacht haben, tatsächlich, und das widerrechtlich gewesen wäre, dann schuldet zwar die UBS jetzt aufgrund der CS-Fusion immer noch die 81s an die früheren Eigentümer, also die müssen das zahlen, aber sie könnten wahrscheinlich Regress ziehen bei der Eigenossenschaft, weil die Eigenossenschaft einen Verkauf angezettelt hat mit einem Körper, der so nicht war, wie sie das eigentlich verkauft haben bekommen.
Lass, da musst du die Anwälte beraten, die das anders sehen. Also jetzt, gerade in der Schweiz wird eigentlich Richtung Eidgenossenschaft. Also die werden eingeklagt. Also das ist einfach das, was in der Schweiz passiert. Offensichtlich haben die das Gefühl, da ist eher etwas zu holen bei der FINMA, die schlussendlich den Befehl gegeben hat, das muss jetzt auf Null abgeschrieben werden. Ob das zu Erfolg führt oder nicht, ich habe keine Ahnung. Aber mir scheint es eine sehr heikle Geschichte, weil wenn es dann am Schluss so wäre, dass die Eidgenossenschaft muss Milliardenbeträge zahlen, selbst wenn es nicht 16 sind, sondern nur 4, dann nachher, ich weiß nicht, wie man das den einzelnen Bürgern will erklären, wieso dass man jetzt muss zahlen für tätige Leute, die schlussendlich ein Debakel angerichtet haben und selber das ganze Vermögen können behalten. Das ist ja eigentlich der Skandal.
Bei mir am Mikrofon der Arthur Ruttishauser. Er ist Chefredakteur von der Sonntagszeitung. Er ist der Mr. Swissair und mittlerweile auch der Mr. Credit Suisse mit dem Buch und Film und Serie Game Over. Arthur, ich würde noch ganz schnell gerne etwas weiteres diskutieren mit dir, was uns auch geblockt hat in der letzten Zeit. Das ist SWEF. Lange hat uns ja SWEF geblockt, indem wir demonstriert haben, gesagt, SWEF soll sofort in Davos verreisen. Die Armee wird nicht mehr zur Verfügung gestellt. Es ist demonstriert worden. Mittlerweile ist es ruhig, es ist alles okay. Man ist froh, dass man das SWEF hier hat. Und kaum ist das so weit, geht man jetzt gegen Gründer Klaus Schwab vor. Da habe ich eine prinzipielle Frage an dich. Warum wird die dreckige Wäsche an der Öffentlichkeit gewaschen? Warum hat man nicht im Frieden mit dem Klaus Schwab irgendwie eine Lösung gefunden und man hat die bekannt gegeben. Der Klaus Schwab ist jetzt tatsächlich zurückgetreten, frühzeitig zurückgetreten. Es hat ein paar Ungereimtheiten gegeben, wir haben die erledigt und das WEF wäre nicht beschädigt gewesen. Jetzt ist das WEF beschädigt und die Diskussion beispielsweise, wer das die Nachfolge von Klaus Schwab soll annehmen, ist lanciert. Und da redet man von der Christine Lagarde, die zuletzt dann irgendeinmal in Europa aufhört. Das ist ja auch nicht die Freundin von allen und auch nicht die, die man anschaut am Fernsehen und sagt, oh, das will ich jetzt eigentlich mit ein Obenessen verbringen. Und jetzt weiss man schon, jetzt wird die irgendeinmal Chefin von dem WEF. Und darum hat man vermutlich frühzeitig auch müssen den Klaus Schwab entsorgen. Also so ist es bei mir angekommen. Ich weiss nichts über die Hintergründe tatsächlich. Du hast aber auch geschrieben über den Fall, jetzt über Klaus Schwab. Ich nehme an, du hast auch noch Kontakt mit dem Kallenfall sogar. Wie siehst du die Situation?
Also was sicher ist, und dort hast du absolut recht, ich glaube, das ist etwas Dümmste, was auch passieren könnte, dass man es so macht. Und wieso, dass es genau dazu kam, ist, das kommen wir vielleicht noch dazu. Ich meine, dass er frühzeitig zurücktritt, ist vielleicht auch ein bisschen die Untertreibung vom Jahr, oder? Also ich meine, der Mann ist 87 und dass er irgendwann einmal muss gehen und dass er ein bisschen ein Problem hat mit Loslassen, das ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem. Das hätte er wahrscheinlich selber auch gescheiter früher erkannt, dass es irgendwann einfach nicht mehr geht und dass man halt jemandem anderen muss dran lassen. Er hätte ja können quasi noch der Ehrenpräsident oder was auch immer, also wie man das nennen will, und ein bisschen Kontakt pflegen mit ein paar wichtigen Leuten, weil die Kontakte hat er und nicht die anderen. Also von dem her hätte man da sicher eine gescheitere Lösung können finden, auch von ihm aus gesehen jetzt, dass man jetzt da in der Öffentlichkeit ein dermassen dreckiges Spiel spielt und eigentlich über das Wall Street Journal völlig unbewiesen, auch ein bisschen unklare Vorwürfe loslässt, jetzt zum dritten Mal innerhalb von relativ kurzer Zeit. Und interessanterweise 20 Jahre vorher auch schon mal. Dort haben sie allerdings noch nicht Erfolg gehabt, aber jetzt haben sie einen Erfolg gehabt. Das ist schon eine komische Geschichte. Und soweit ich das verstanden habe, gibt es unterzwischen auch wirklich sehr starke Emotionen zwischen dem Klaus Schwab und seinem Nachfolger, also und zwar negative, also die haben wirklich Krach miteinander. Und das macht eine Einigung recht schwierig.
Also das ist der Brabig von Nestlé, also Ex-Nestlé.
Nestlé, der ist genau. Dort und dann ist...
Aber es ist nur die Idee, dass er da schnell Interim macht, er war ja Vize jetzt und nachher soll eben die Lagarde hinten rutschen.
Ja, das war mal die Idee gewesen. Ob sie denn das macht, nachdem es so einen Krach gehabt, das ist dann die zweitbeste Frage. Das hat sie noch nie öffentlich gesagt, dass sie das will. Das wird man dann noch sehen, ob das wirklich dazu kommt. Und ich meine, der Brabeck ist jetzt ja kein junger Mann mehr, oder? Der ist jetzt auch über 80. Also von dem her ist das eigentlich kein Zustand, was da
passiert. Aber das sind ja alles absolute Top-Leute. Also ein Brabeck von der Nestlé, muss man sagen, der hat mal einen Weltkonzern geführt. Ob es gut oder weniger gut gemacht hat, bleibe dahingestellt. Und dann hast du den Axasio oder den Buberl beispielsweise, wo das Ganze unter anderem mit mir kurzfristig recherchieren und das Ganze nachher zum Laufen gebracht hat. Das Ganze war über ein anonymes Schreiben, gewesen, wo per 23. April den Rücktritt von Klaus Schwab verlangt hat. Also das klingt für mich wie eine Räubergeschichte. Das wäre wieder etwas für eine Serie von dir, weißt du?
Ja, das ist eine richtige Räubergeschichte, genau. Vielleicht gibt es eine Serie daraus. Aber im Moment weiss man echt noch zu wenig. Das ist wirklich ganz komisch, weil all die Vorwürfe, selbst wenn die Stimmen, die da drin sind, es langt eigentlich einfach nicht. Ich meine, dass jetzt einer ein Länderrating ein bisschen manipuliert hat, also beziehungsweise wahrscheinlich ein bisschen eingegriffen hat und gesagt, ja, die haben jetzt gesagt, es sei doch besser und darum können wir jetzt vielleicht einen Rang oder zwei weiterführen. Das langt irgendwie noch nicht so ganz recht. Und dann wird mir auch vorgeworfen, sie hätten irgendwie Bargeld bezogen. Jetzt geht es da um Beträge, die relativ klein sind, soweit man das weiss. Und das WEF, das hat ein Vermögen von etwa 800 Milliarden Franken.
Millionen?
Millionen, ja, 800 Millionen.
Eben, heute ist Millionen, Milliarden ja alles gleich, oder?
Genau, das ist, man kommt schon fast, also gut, eben, das ist, wenn man von der CS kommt, dann ist das halt eine Dimension kleiner, aber wenn man sich vorstellt, dass es da um eine private Stiftung geht, das sind natürlich enorme Beträge, die da drin eine Rolle spielt. Und da muss man einfach sagen, irgendwie langt das nicht, was man bis jetzt
also weiß. Du hast mal geschrieben, kein Wunder weckt das Begehrlichkeiten. Das ist ein wunderschöner Satz.
Ja.
Eben, wenn man es zusammenfasst, also die machen einen Umsatz von etwa 440 Millionen, Vermögen 422 Millionen, 300 Millionen in der Kasse und so weiter und so fort. Das sind Zahlen, das ist unglaublich.
Oder? Ja, da müssen noch Grundstücke dazugehören, das muss wahnsinnig sein. Also das,
und das hat der Schwab aufgebaut?
Das hat der Schwab aufgebaut, er hat eine Stiftung daraus gemacht. Natürlich, wenn man eine Stiftung daraus macht, dann gehört es einem nicht mehr. Das ist natürlich so, das hat er vielleicht auch unterschätzt, dass das halt der Fall ist. Wenn man natürlich Gremien rein tut mit so hochrangigen Persönlichkeiten wie ein CEO von der AXA oder ein Ex-CEO von der Nestlé, dann muss man damit rechnen, dass die irgendwann etwas machen. Und das ist ihm jetzt halt ein bisschen passiert. Aber ob jetzt das wirklich der richtige Weg ist, dass man den Gründer dermaßen in den Regen stellt, ich meine, am Schluss gefährdet das doch die Existenz von dem Ganzen. Weil dass es das WEF gibt in dieser Grössenordnung, das liegt an dem Schwab und schlussendlich an dem seinem Adressbüchli und dann seine Telefonnummern, die er einfach am Trump kann anrufen. Ich meine, wer hat solche Kontakte? Auch der Brabeck hat die nicht. Ich möchte mal wissen, wie denn das weitergeht.
Der Schwab hat eigentlich sein Leben investiert. Er war Professor an der Universität Genf. Und nebendurch hat er angefangen mit dem WEF, hat die Kontakte aufgebaut. Und wie wir jetzt gesehen haben, das eigentlich fast zu einem Milliardenunternehmen hochbuxiert. Wie dumm kann man sein? Also eigentlich mehr. Also wir haben bei der Swissair haben wir festgestellt, Dümme ist exponentiell gewesen, oder? Bei der Credit Suisse ist es fast nicht mehr zu übertreffen. Und jetzt, kaum ist Credit Suisse einigermaßen vorbei, kommt das WEF daher mit gestandenen Leuten drinnen. Und dort hat man also schon die Vermutung. Jetzt in diesem Fall, da hat irgendjemand etwas vor. Könnte es zum Beispiel sein, dass WEF in absehbarer Zeit in Singapur landet?
Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das macht keinen Sinn. Oder? Ich meine, dass das WEF in Davos ist, das führt ja dazu, dass die alle zusammen in diesem Städtchen sein müssen, ob sie wollen oder nicht. Und dann können sie sich treffen in diesen Hotelzimmern und in all diesen Meetingrooms. Und das ist eigentlich der Sinn und Zweck von dem Ganzen. Die ganze Kulisse rundherum mit diesen grossen Reden und Herr Schwab auf der Bühne ist, das interessiert die meisten, die dort sind, gar nicht so gross, sondern die machen dort Geschäft. Wenn das in Singapur ist oder in New York oder so, was auch schon war, dann nachher verläuft sich das in der Stadt, ist einfach nicht mehr das Gleiche. Es macht eine Art keinen Sinn.
Aber Singapur ist auch in diesem Port vertreten und hat schon mehrmals eigentlich gesagt, es wäre eigentlich cool, man könnte Davos ablösen.
Ja, es kann sein, dass es das anstrebt. Ich weiß es nicht, es kann schon sein. Ich
also glaube, es kann sein, dass da persönliche Interessen dahinter sind.
Ja, und vielleicht auch persönliche Interessen. Eben, schlussendlich ist ein Haufen Geld drin.
Ja, genau, und macht alles kaputt dabei.
Das ist ein bisschen so. Und das ist, offensichtlich ist das diesen Herren und Damen ist das scheinbar gleich.
Hast du persönlichen Kontakt gehabt mit dem Klaus Schwab? Jein. Gut, ja,
das ist eine laufende Recherche und da muss man ein bisschen aufpassen.
Jawohl,
das
genau.
Ist,
okay.
Alles ein bisschen schwieriger.
Genau, okay, genau. Ist der Klaus Schwab, hat er die Kraft als 87-Jähriger noch, dass das durchzustehen? Weißt? Also das ist schwerwiegende Vorwürfe, wo du jetzt selber gesagt hast, nach den ersten Recherchen, die du gemacht hast, okay, es mag sein, dort geht es vielleicht um 1 Million und dort geht es noch um 1 Million, aber es geht nicht um 1 Milliarde. Oder? Und hat er das tatsächlich verdient? Jawohl, er hat es wahrscheinlich verdient, weil er ist SWEF immer noch, auch wenn er vielleicht jetzt das rechtlich nicht ganz sauber durchgezogen hat. Es ist sicher nicht die Möglichkeit, so ein riesiges Sturm drum herum zu machen. Aber hat der Schwab die Kraft noch jetzt dem gegenüberzustehen?
Soweit ich weiß, glaubt er das. Und er glaubt eigentlich nicht quasi an sein Alter, wenn man das mal so sagen will. Ob denn das wirklich der Fall ist und wie das dann weitergeht, das weiß ich nicht. Ich meine, was sicher schlau wäre, und das ist offenbar ein Vorschlag, der ein bisschen im Raum steht, dass man jetzt die Untersuchung abwartet, schaut, was rauskommt und die dann bekannt gibt. Und dann am Schluss weiss man dann auch, was passiert ist und was nicht passiert.
Das ist, glaube ich, ein Friedensabkommen, der Schwab wette haben.
Genau.
Mit dem Board, dass er sagt, okay, lassen wir jetzt, das sind die Homburger Rechtsanwälte, die da dahinter sind im Moment, glaube ich.
Ja, lassen wir die untersuchen und die sollen das, und das soll dann auch publik werden.
Genau, und er sagt, ihr dürft das nachher auch publizieren. Ja. Macht das, aber jetzt bitte haltet mal Klappen, oder?
Ja, haltet mal Klappen und er würde gerne halt noch mal mitschaffen an dem WEF und ein bisschen schauen, dass das noch mal gut kommt die nächsten 2 Jahre. Also als Ehrenpräsident, der sonst nichts mehr zu sagen hat. Ob das geht oder nicht, weiss ich nicht. Ob er sich daran halten kann, dass er nichts zu sagen hat, ob er mit dem leben kann, das weiss ich ehrlich gesagt.
Es ist ein bisschen viel Geschirr verschlagen im Moment.
Und im Moment sieht es eben danach aus, als gieht es eher nicht, aber das wird man dann schauen.
Arthur, ich habe noch eine letzte Frage an dich, die wir in dieser Stunde haben. Es geht um das Rahmenabkommen zwischen der EU und der Schweiz, das ja vorliegt. Und der Ignacio Cassis, der Bundesrat, sitzt wie ein Glucker drauf. Und wenn man will, dass es Vögel läuft und einer darf darunter schauen, dann braucht das eine spezielle Einladung. Am Anfang hat nur einen oder zwei dürfen drin schauen. Dann hat es einen riesen Aufschrei im Parlament. Dann haben je zwei dürfen schauen von den Parteien. Und die einen finden es cool und die anderen sagen, jetzt hat der Mordio, es ist noch viel schlimmer, als wir das gemeint haben. Wir haben viel über Dümmung geredet heute in diesem Interview, oder? Und mir denkt, es geht gerade weiter. Dass man im Prinzip etwas hat, das alle interessiert. Die einen ärgern es, die andere ist vielleicht ein bisschen gleicher. Aber dass man so etwas unter Verschluss haltet und alle müssen sagen, ja, ich kann eigentlich gar nicht dazu etwas sagen, weil wir kennen ja den Inhalt nicht, aber der Bundesrat schon so weit geht, dass er sagt, es hat keine verfassungsrechtlichen Aspekte drin, darum gibt es kein obligatorisches Referendum und darum spielen auch Kantone keine Rolle. Also das Ständemehr ist weg. Wie kann man so dumm sein?
Ja gut, ich meine, die haben wahrscheinlich das Gefühl, das sei jetzt super schlau. Ich meine, wenn man jetzt denen etwas zu gut halten will, ist natürlich, gerade im Moment, ist es vielleicht noch gut, dass das alles ein bisschen in der Schwebe ist, weil ja gleichzeitig der Angriff von Trump quasi auf die Schweiz auch ist, mit all diesen Zöllen. Vielleicht ist denn das eine Rückversicherung oder was auch immer. Was ich natürlich nicht eingesehen ist, wieso dass man das nicht publiziert. Das geht mir gleich. Ich finde das völlig Blödsinn. Weil man soll ja darüber diskutieren können. Und dass das kontrovers ist, das weiss man. Und dass die SVP dagegen sein wird, weiss man auch. Und wer dafür sein wird, weiss man auch ungefähr. Also, ich meine, aber es geht ja darum, dass der Bürger nachher beurteilen kann, ist es uns das wert, dass man uns halt an die EU näher bindet. Weil das hat seine Nachteile, aber auch seine Vorteile. Ich weiß nicht, wieso dass man das.
Wir haben ja noch die Kompass-Initiative, die lauert. Und die Gründer-Partners Group wollen die eigentlich noch lancieren im Sommer, dass sie die 100.000 Unterschriften haben. Und die Kompass-Initiative wird ja endlich Ordnung in die Geschichte hineinbringen. Dort kann das Schweizer Volk sagen: Jawohl, ein Rahmenvertrag mit anderen Staaten, ein völkerrechtlicher Vertrag, hat immer eine verfassungsrechtliche Komponente und damit kommt es immer vor das Ständemehr. Es geht aber jetzt im Moment fast so aus, dass das zeitlich nicht wird klappen, dass das eine vor dem anderen kommt, aber eben das Falsche kommt zuerst. Sollte man jetzt nicht eigentlich bei den Politikern so gescheit sein, dass man sagt, okay, wir schauen rein zeitlich, wenn sie zustande kommt, die Initiative, dass wir das Schweizer Volk befragen, wollen das oder wollen das nicht?
Ich meine, was ja dahinter steckt, ist, dass es höchstwahrscheinlich praktisch unmöglich sein wird, das Ständemehr herzukriegen. Sind wir ehrlich. Das wird wahrscheinlich fast nicht gehen. Und danach sind wir in dieser ganzen Geschichte, ja, was ist jetzt, was ist demokratischer? Ein Volksmehr und trotzdem wird etwas verhindert wegen dem Ständemehr? Oder ist es Volksmehr, falls es dann eins gibt, und das ist ja überhaupt nicht klar, ist das vielleicht mehr der Ausdruck? Und dann. Da kommt man über die ganze Diskussion rundherum, was soll das Ständemehr eigentlich? Wieso hat jemand, der in Uri geht, stimmen, mehr Wert als jemand, der in Zürich geht, stimmen? Ich meine, das ist eine ewige Diskussion. Und ich meine, das ist Politik, das ist ein Machtspiel. Da geht es darum, dass man etwas durchsetzen will. Und das sieht man einfach in dieser ganzen Zeit.
Also ein Ständerat kann ja auch etwas zerstören, was der Nationalrat hat wollen. Das ist genau das Gleiche, oder? Der Ständerat sind auch nur Stände.
Ja, das stimmt. Und das ist auch, aber die haben ja etwas dazu zu sagen. Ich meine, interessanterweise, und das ist ja eigentlich auch ein bisschen leicht seltsam, gibt es ja da die Konferenz der Kantone, weiss ich was, und die sind sogar dafür, dass man das Ständemehr jetzt da nicht anwendet. Also die entmachten sich ja quasi selber. Also das ist, es ist einfach so richtig Schweizer Politikspiel.
Arthur Rutishauser, herzlichen Dank, dass du vorbeigekommen bist bei Aktivradio. Es war spannend gewesen. Viel Glück beim Tagesanzeiger, respektive bei der Sonntagszeitung. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe.
Danke vielmals und es war interessant auch für mich.
Aktivradio Interview.